Liebe Leute fern und weit,
ich bitte Sie,
das ist die Christkind-Weihnachtsmannzeit. Wir sind hier zusammengekommen auf der Frauenkirche, um zu feiern. Und ich bin das Christkind. Heute fühle ich mich wie das Christkind. Heute fühle ich mich wie ein Bratapfel.
So geht doch der Prolog mich, gar nicht.
Was?
So geht der Prolog
doch
gar nicht.
Doch, so geht
nicht.
Der.
Heckler, Herren und Frauen, die ihr eins Kinder wart.
Ja, jetzt,
und so weiter.
Sind Sie doch das,
nee, Sie sind das Christkind. Ich bin der Heckler. Gut, wollen wir mit der Sendung einfach beginnen?
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Herzlich willkommen auf Radio Z. Es ist 16 Uhr Sonntag, 4. Sonntag im Monat. Sie wissen, was das heißt. Es ist Eisenbad Meisendraht Zeit.
Kindmann-Zeit.
Magazin für Eigenart. Und wir sind heute zusammengekommen, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Mit mir, Professor Dr. Hartmut Kevin Eisenbart. Ich sollte übrigens meine Doktores zurückgeben.
Aha.
Wurde mir angetragen von unserem Hörer Lugauer, weil wir ihm nicht Bescheid gesagt haben, dass wir eine Sendung über Schlager machen. Da hätte er gerne einen Text dazu.
Achso, so funktioniert das mit den Akademikern heutzutage. Da würden einfach wild Doktortitel aberkannt, weil er den E-Mail-Newsletter nicht gelesen hat.
Genau, weil er den Newsletter nicht gelesen hat, weil er auf die Homepage nicht geguckt hat, weil er Facebook abgeschaltet hat. Auf jeden Fall, das Thema heute ist Identität. Mit mir im Studio sitzt meine geschätzte Kollegin. Sie hat heute den Kopf in eine Art groteske Abwinkelhaltung eingespannt. Das ist, sieht sehr bequem aus. Hier sitzt bei mir Frau Doktor.
Ich habe einen Riss im Hals.
Magdalena Meisendraht. Sie haben einen Riss.
Die Muskeln sind kaputt gegangen im Hals, weil ich mich nach den Pilzen gebückt habe, die letzten Pilze gesammelt und dann ging's ab.
Können Sie Pilze?
Ja, ich kann Pilze.
Haben Sie das studiert?
Ja, am Helmholtz, also Holzzentrum.
Klingt faszinierend, aber auch ein bisschen langweilig.
Ja.
Mit uns außerdem im Studio sitzt heute ein Spezialist für das Thema Identität. Wir werden nach dem ersten Text werden wir mit ihm sprechen. Es ist Dr. Freiherr, sagen Sie mir Ihren Namen bitte.
Petrus Schmitz.
Petrus Schmitz.
Ohne Doktor.
Professor Dr. Petrus Schmitz.
Ja, gut.
Fachmann für Identitätsforschung an der Universität Unna, glaube ich.
Ja.
Schön, dass Sie heute da sind. Wir werden heute über Sie, aber vor allem auch mit Ihnen sprechen.
Hatten Sie nicht auch irgendwas an der Universität zu schaffen?
Ja, wir sind Sozius.
Ah, dann.
Tatsächlich.
Ja, ich habe da promoviert.
Ja, auch denselben Optiker.
1900. Ja? Ja. Sie haben mich nie gesehen.
Nie gesehen.
Das wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, weil hier kommt der erste Text und zwar von Susanne Stiegeler. Sie hat uns ihre Memoiren
das fängt ja gut an hier.
Überlassen. Und wir freuen uns. Sie liest auch selber. Viel Spaß.
Einmal, ich war schon erwachsen, studierte in Nürnberg und war in Augsburg bei Mama zu Besuch, entbrannte ein heftiger Streit um Salazar, den portugiesischen Diktator. Mama saß da und begann enthusiastisch zu erklären.
Salazar war ein guter Diktator. Damals war es Mode, Diktator zu sein. Alle waren Diktatoren. Hitler, Franco und so weiter und so fort. Sie alle waren schrecklich, aber Salazar war gut. Er ist der einzige Diktator, der arm war und sein Land reich hinterlassen hat. Sein einziger Fehler war, dass er zu lang an der Macht geblieben ist. Ich selbst habe ihm einmal einen Brief geschrieben und ihn kritisiert. Und er hat mich nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern mit der Hand zurückgeschrieben. Stellt dir vor!
Ich widersprach natürlich vehement. Daraufhin wurde sie noch engagierter in ihrer Argumentation, Lautstärke und Gestik und rief:
Er war lieb! Er hat seinen schlimmsten Feind, der Chef der Kommunistenpartei, studieren lassen. Mit zwei Wachleuten links und rechts durfte er jeden Tag zur Uni gehen. Welcher Diktator hat so etwas gemacht?
Auch hier fragte ich nach, zweifelte an, wurde ebenfalls etwas aufgeregter, stellte diese durchwegs positive Ansicht in Frage und so entbrannte ein fürchterlicher Streit, an dessen Ende wir uns erbittert und verzweifelt anschrien. Am Ende gingen wir weinend und erschöpft ins Bett. Ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, dass ich Salazar nun schon allein aufgrund der Tatsache verabscheute, dass er der Auslöser für unseren Streit war.
Na gut, dann gehen wir doch hinein in den Wildlachs. Und reden jetzt mal über die Identität. Als Kind habe ich immer Identität gelesen.
Beliebter Fehler.
Ja.
Ein beliebter Fehler.
Warum?
Warum es ein beliebter Fehler ist?
Ja.
Oder warum es ein Fehler ist?
Warum es ein Fehler ist erstmal.
Ja, das ist einfach, weil es ist ein falsches N. Beliebt ist, kann man, weiß ich nicht.
Aber sehen Sie, das sind diese kleinen Fehlerteufel, die sich gerne mal in die Redaktion reinschleichen. Also wir reden hier nicht über Identität, sondern wir reden über Identität.
Oder über Authentizität. Das ist auch ein beliebter Fehler, dass man Identität anders sagt. Zum Beispiel Authentizität.
Ja, stimmt, ja.
Warum ist das so? Wir fragen uns
wieder die gleiche Frage, warum es beliebt oder warum es ein Fehler ist.
Warum das gerne hergenommen wird.
Weil es ist, das, ja, die Leute nehmen sehr viel für sehr viel her.
Ja.
Und da ist man auch schon mitten im Thema Identität.
Fantastisch. Frau Meisendraht, was ist eigentlich Identität?
Jetzt umreißen wir erstmal die Identität.
Tässchen Tee?
Ich habe ja schon.
Tässchen Tee. Da bin ich ja sehr gespannt.
Auf den Tee?
Ja, auf das auch. Ja, auf den Tee auch.
Also identisch, da steckt ja ein gewisser Wortstamm gleich drin. Gleich, nicht wahr? Dasselbe, das Gleiche, nicht wahr? Mhm. Das heißt, wir suchen mit der Identität nach etwas.
Identität, was, bitte.
Habe ich Identität richtig gesagt?
Ja, genau.
Ja, jetzt danke für den Begleichung. Ich absolutiere mich. Und wir suchen ja nach was Gleichem. Also wir möchten quasi uns selber definieren mit der Identität.
Genau.
Dieser Begriff ist entsprungen und besonders relevant in der modernen und in der postmodernen, nicht wahr? Denn die großen Projektionsflächen wie sind ja kaputt gegangen.
Die sind kaputt, zum Glück.
Ja.
Und aber genau, ich fand Ihre Zusammenfassung oder Ihre Erklärung des Begriffs schon sehr, Frau
Meisendraht. Danke.
Und war sehr treffend.
Ja.
Identität, genau. Es geht um die Suche nach der Gleichheit des Ichs mit etwas.
Ja.
Und das ist auch schon die erste einfache, grundlegende Frage dieses ganzen Wissenschaftsbereiches. Was kann man denn so sein? Darum geht es. Ich arbeite an der Uni UNA und mache ich das Tag ein, Tag aus. Was kann man so sein? Wie und wie?
Wie viele?
Wie viele? Auch eine gute Frage.
Wie gut und wie schlecht?
Ist, ja.
Moralische Fragen stellen sich ja bei Identität auch gerne. Es gibt ja verschiedene Identitäten. Es gibt individuelle Identitäten. Es gibt kulturelle Identitäten. Ich weiß, es gibt Identitäten, die sich verändern können. Es gibt Identitäten, die feststehen.
Es gibt quasi Identitäten wie Sand am Meer, kann man sagen.
Ja.
Sand am Meer ist auch eine Identität.
Ja, richtig. Was ist denn Ihre Lieblingsidentität?
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt tatsächlich länger nachdenken. Ich bin an der Fakultät.
Uni-Una, ja.
Uni-Una. Ja, richtig, ja, da muss ich gleich lachen. Ich beschäftige mich selber persönlich, mein Spezialgebiet sind Natur, Identitäten, Tiere, also Vögel, verschiedene Vogelarten auch. Okay. Es gibt nicht nur menschliche Identitäten, auch Tiere sind welche.
Jetzt haben Sie selber auch Identitäten.
Identitäten. Gesagt. Identität, richtig. Danke. Wenn ich das sage, dann gerne darauf hinweisen. Sehr gerne. Sehr gerne.
Sind Sie ein bisschen aufgeregt heute?
Ein bisschen.
Okay.
Ja. Ich war noch nie im Fernsehen.
Identität ist das Gesamt der Antworten auf die Frage, wer bin ich und wer sind wir? Können Sie das unterschreiben?
Ja.
Hat Herr Reinhold gesagt.
Das Gesamt der, was? Aufgaben.
Das Gesamt der Antworten auf die Frage, wer bin ich und wer sind wir? Mhm. So, das, so viel zur Definition. Aua, mein Hals.
Sie müssen heute sehr vorsichtig moderieren.
Ja, ich muss vorsichtig und ich darf mich nicht zu Ihnen umdrehen, weil wenn ich nach rechts gucke, dann sticht ein Schmerz durch meine...
Sie müssen mich nicht ansehen, Sie wissen, wie ich aussehe.
Nun, also jedenfalls im 18. rund um den
18. Stück Kuchen
mit der anbieten? Aufklärung, jetzt lassen Sie mich doch mal, ja. Mit der ausgehenden Aufklärung ist die Identität plötzlich ein wichtiges Thema für alle geworden, denn vorher waren wir ja alle in der Kirche gewesen. Ja. Und haben uns eigentlich die
und da waren die nur so gut, wie
wir gebetet haben. Da hat der Pfarrer uns gesagt, was unsere Identität ist.
Ja.
Also ein Rahmen, es geht ja auch um den Rahmen
des Seins. Also Beetfleisch.
Ja, zum Beispiel. Oder ihr seid alle Sünder.
Ihr seid alle meine Fans.
Zum Beispiel.
Hat Jesus gesagt.
Ja, oder der Papst.
Bergpredigt,
ja.
Zum Beispiel, steht drin.
Reinhold Messner hat es ja auch definiert.
Geht hin und das ist mein Leib.
Richtig.
Das ist ja auch eine Identität.
Richtig. Und dann irgendwann haben sich diese Konstrukte aufgelöst oder sind zum Beispiel in die Nische hineingestopft.
Ja.
Und dann muss man plötzlich auf die Suche nach der eigenen Identität gehen als Mensch.
Ja.
Und da gibt es eben jetzt zwei Gedankenansätze. Sie können mich gerne, können das gerne aufnehmen. Eben ist die Entität...
Die Entität ist was anderes, Frau Meisendorf. Da macht man nächste Sendung.
Ist die vordefiniert in der Geburt? Also, dass man quasi deterministisch sagt, ja, du bist jetzt hier reingeboren in die Ideen und dann kommst du nicht mehr raus. Oder man sagt, ja, die Identität ist etwas Fluides. Das baue ich mir ja mein ganzes Leben lang zusammen aus den Versatzstücken. Mhm. Das wäre jetzt Ihr Einsatz.
Was war nochmal die Frage? Ich habe kurz, bin kurz, nicht kurz.
Versatz.
War ich wer anders?
Ist Identität Ihrer Meinung nach etwas Deterministisches, also etwas von Geburt
an? Auf keinen Fall.
Nein,
wieso? Auf keinen Fall. Dann wäre, weil erst der erste Grund ist, dass unsere gesamte Wissenschaft redundant und überflüssig wäre. Und das will man natürlich als Mensch, der aus diesem Fachbereich kommt, nicht hören und nicht wahrhaben. Das ist ein guter
Grund. Wieso? Man kann ja auch untersuchen, was ist schon da, wenn man auf die Welt kommt.
Da. Nein, nein, aber wir beschäftigen uns nur mit der Frage, was kann man, welche Identitäten kann man annehmen?
Also, und dann meinen Sie, dass Tieridentitäten gehen auch?
Auch oder T?
T. Heute fühle ich mich wie ein T.
Kennen Sie Furries?
Heute fühle ich mich wie ein Eichhörnchen.
Frau Meister, ja? Kennen Sie Furries?
Ferris? Ferris MC.
Nein, Ferris MC. Die?
Ja?
Die, auf, die sind auf Twitter zum Beispiel, sind die Furries.
Ach, die Furries. Ach, Sie meinen...
Die sagen, sie sind ein Hund. Zum Beispiel.
Ja, ist auch eine Art von Identität.
Die ziehen sich dann
Communities sind auch Identitäten. Digitale Identitäten sind Online-Communities. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich bin auf Reddit auf dem Forum für Holzspielzeugherstellung.
Ja.
Kann das Ihre Identität sein, dass
Sie Holzspielzeug... Sie da?
Nein, ich nicht.
Wie heißt der Subreddit?
r/Holzspielzeug machen.
Das sind englischsprachige Reddits.
Ja, die haben, es ist auch eine Identität, dass man das dann am Weihnachtsmarkt verkauft. Deswegen haben sie es auf Deutsch übersetzt.
Finde ich.
Auf Englisch reden.
Also wollen Sie ein Stück Kuchen
eigentlich? Nein, jetzt lassen Sie
ein Stück Kuchen. Ja, bitteschön, Herr
Schmitz. So, also man kann sich jedenfalls...
Schmitz.
Man kann sich als Holzspielzeugmacher fühlen.
Ja, bitte
zum Beispiel.
Krieg das? Danke.
Ja.
Ist also, das mit Nüssen?
Das ist,
allergisch auf Nüsse.
Nein, es ist eine Nussschnecke, da sind keine. Also Identität ist ein weiter Begriff.
Das lesen Sie immer aus einem Computer ab, das haben Sie vorbereitet schon.
Ja, das ist meine Aufgabe hier in der Redaktion. Sie hätten sich auch
vorbereitet. Sie behauptet immer, sie wüsste das alles, aber das habe ich auch schon mal gesehen, dass sie es wo abliest.
Ja, ja.
Fragen Sie sie mal, wo sie das her hat.
Woher hat sie das? Haben Sie das?
Alles aus dem Duden.
Dass man ablesen kann?
Nein, er will ja... Jetzt muss ich schon die Running Gags hier erklären. Herr Eisenbart zieht mich immer damit auf, dass, ich,
Wikipedia.
Nur auf, dass ich nur auf Wikipedia was
Startseite.
Abschreibe.
Startseite bei ihr. Nicht. Ihr macht ihren PC auf, Startseite Wikipedia.
Ja, ist nicht schlecht.
Was steht denn da? Was ist eigentlich Wikipedia? Und wo kommt der Name her? Sie hören einen Text von Anne D. Plau. Ihr Text heißt Erinnerung im Regen und ich glaube, es geht um ein Damen-Gambit. Mal gucken. Viel Spaß.
Begonnen hatte alles mit einem Bauern, dem sich ein anderer entgegenstellte. Zur Verteidigung, hieß es. Wie immer, murmelte ich und wandte mich ab. Mich betraf das nicht. Für die Großen war ich unsichtbar. Ich rollte die Kniestrümpfe runter und zog ein Bonbon aus der Hosentasche. Das jetzt mit den Bauern. Reine Vorkehrung. Letztes Mal ist er völlig verdroschen worden, flüsterte jemand. Komm, erwiderte sein Nachbar, suchen wir bessere Plätze, aber nicht so nah dran. Die zwei Männer schoben mich zur Seite. Pass doch auf, Bub. Ich unterdrückte mit geballten Fäusten eine Erwiderung. Oberstes Gebot, wer angreift, muss immer mit einer Verteidigung rechnen. So wie bei den Bauern, zu denen nun andere eilten. Selbst ihre Pferde führten sie herbei, sie wieherten und schnaubten. Ein Raunen erfüllte den kleinen Saal, dann hielten alle den Atem an. Eine Dame lief eilig einige Schritte und blieb in der Mitte stehen. »Schmeißt sie raus!« rief einer laut. Einige klatschten. »So gemein«, dachte ich. Und auch heute, so viele Jahre nach dieser Begebenheit, fühle ich Wut. Wäre ein Faustkampf im Stall für sie nicht angebrachter? Wo das Brüllen vom Stroh gedämpft wurde? »Macht sie fertig!« schrie jemand. Doch die Dame wich nicht zurück. Sie lief mit erhobenem Haupt weiter. Um ihren weißen Hals lagen sehr feingliedrige Finger. Ich drängelte mich ganz nach vorn. Diese Hände, sie waren anders als die der hiesigen Bauern. Sie waren kleiner, sogar noch viel kleiner als meine. Sie strichen langsam über die Krone der Dame, bevor sie sie anhoben und die Finger schräg vor dem schwarzen Turm abstellte. Der Turm wurde angehoben, er setzte sich in Bewegung und glitt auf A4. Es schien, als habe sich Schwarz damit eine bessere Position geschaffen. Ich schob mich an allen vorbei, ganz nach vorn. Der weiße Läufer eilte schnurstracks auf die linke Spielseite. Warum denn das? Ich schaute vom Schachbrett auf und erblickte nun gänzlich die Person, die mit den weißen Figuren spielte. Ein Mädchen, auf dem Schoß ihres Vaters, sie biss sich auf die Lippe, kniff die Augen fest zusammen und setzte den Läufer. Dann schaute sie im Raum umher, auf Augenhöhe blickten wir uns an. Sie blinzelte. Schau, ich werde gewinnen. Die schwarzen Türme kämpften, die schwarzen Läufer flitzten über das Brett. Jedes Aufbäumen ließ das kleine Mädchen ins Leere laufen. Sie übersprang mit ihrem weißen Pferd die Barriere, bedrängte die Türme, ließ ihre Dame erneut eilen, direkt bis vor den schwarzen König, der nun Schachmatt sagte. Wohin hätte er auch gehen sollen? Begonnen hatte alles mit einem Bauern, dem sich ein anderer entgegenstellte. Noch immer denke ich an das schachspielende Mädchen und lange stellte ich mir vor, aus ihr wäre eine Meisterin geworden. Alle hätten geklatscht bei ihren Siegen. Damals, in dem Saal der Wirtschaft, hatten die Bauern jedoch nach dem Spiel lediglich murrend einzelne Münzen in die Mütze ihres Vaters geworfen. Dieser hob das Mädchen vorsichtig auf seinen Arm. Zusammen traten sie aus der Tür hinaus auf den Dorfanger. Das Mädchen sah mich die ganze Zeit ernst an. »Siehst du? So ist es.« Lange starrte ich ihnen hinterher. Aus dem Fenster meines Arbeitszimmers beobachtete ich den Regen, der langsam die Scheiben entlang fließt. Ich bedauere noch immer, sie nicht nach ihrem Namen gefragt zu haben. Die weiße Dame jedoch hatte ich gerettet und sie verstohlen in meine Hosentasche gleiten lassen. Sie steht bis heute auf meinem Schreibtisch.
Wer sind wir, wenn wir Schach spielen? Oder wenn wir zuschauen, wie andere Schach spielen. Haben Sie Schach geguckt, Frau Meisendraht?
Ja, das Eröffnungsspiel, wo...
Wo der die Perlen im Po hatte, mit Verlaub. Wo der andere aus der Trainerkabine, der hat immer gesimst. Und zwar auf dem Po von denen. Haben Sie es mitbekommen? Da hat dann der...
Geschummelt?
Ja, der hat geschummelt.
Sehr schwach.
Und der Gegner hat gesagt, er will sich jetzt nicht strafbar machen, aber wenn ich sagen könnte, was er sagen wollte, dann würde er sagen, dass er
also
geschummelt hat.
Ich finde ja zunehmend, dass der Sport an sich zunehmend zur Farce gerät.
Das ist mir ein bisschen pauschal jetzt.
Ja.
Welcher Sport... Welche Farce? Es ist eine aus woraus ist die Farce gemacht? Aus
aber ich wollte eigentlich über Identität reden. Herr Eisenbart, wir haben ja schon ein bisschen abgesteckt. Jeder Mensch hat Identität zu Hause.
Sie müssen was mit ihrem Hals machen.
Wirklich. Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, das soll man.
Ja, ich sag's nochmal. Ich sag's Ihnen gerne nochmal, damit die Leute auch, damit sie mir nichts sagen können, ich hätte Ihnen nicht geholfen in der schlimmsten Zeit, wo es Ihnen ganz schlimm gegangen ist. Deswegen nochmal, das Kinn müssen Sie, wenn ich mir das so genau angucke, mit Ihrem verspannten Genick, das Kinn auf die Brust, ungefähr so.
Ja.
Und dann wie so ein Hahn den Kopf so nach vorne machen.
Hein?
Also nicht nach oben wieder, sondern so nach vorne. Das Kinn so nach vorne. Wie so ein Hahn.
Das ist wie, kennen Sie Bad Boys, den Film von Michael Bay?
Batman.
Das ist auch, da geht's auch um verspannte Nacken, weil die dann den Kopf immer vormachen. Aua! Ich wollte es Ihnen gerade demonstrieren, aber...
Also wenn ich jetzt am Radio sitzen würde, würde ich glauben, Sie spielen, aber ich sehe wirklich Ihr schmerzverzerrtes Gesicht.
Bad Boys, Bad Boys, aua, what you gonna do?
When they come machen Sie mal you? Den...
Aua. Aber die machen das Kinn nach vorne, aua, aua, und wieder zurück. Kommt immer wieder Bad Boys, what you gonna do when they come for you? Ich wollte über das Spiegelstadion reden.
Ja.
Das haben die jetzt nicht in die Wüste gebaut. Die haben das Spiegelstadion hat kennen Sie Lacan?
Jacques Lacan.
Ja. Der hat es gemacht, der hat das Spiegelstadion erfunden.
Ja.
Und er hat einen Spiegel genommen und hat gesagt, wenn das Kind erkennt, dass es ein Kind ist,
ja,
dann ist es vorbei, das
Spiegelstadion. Dann ist es ein Kind.
Dann ist da das Spiegelstadion, endlich. Stadium.
Also. So.
Und das ist ja auch Identität, nicht wahr? Sich quasi von außen betrachten zu können, um sich dann zu erfassen, nicht wahr,
Herr Petrus? Ja, das Petrus? Ist die Frage, die Sie vorhin...
Dass es selbst ein Kind ist, dann was? Wie? Dann ist das
also, Spiegelstadion. Also, passen Sie auf. Das müssen Sie doch kennen. Lacan ist doch jetzt in aller Munde. Aua! Also ich erkläre es Ihnen kurz. Sie sind ein Kind, ja? Gerne. Wenn Sie 7 Jahre alt sind als Kind, haben Sie sich dann mal im Spiegel angeguckt?
Sicher, ja.
So, und da ist das Kind noch nicht in der Lage dazu, zu erkennen, dass es sich selber anguckt im Spiegel. Sondern man denkt dann, hui, das sind interessante Reflexionen. Oder wie ein Tier, wie ein Hund, denkt, es ist vielleicht ein anderer Hund, nicht wahr?
Ja.
So, da haben Sie das Spiegelstadion...
Wie das Kind denkt, es ist ein anderer Hund.
Nein,
Es ist ein Hundekind.
Ein Hundekind.
Das Kind quasi. Denkt jedenfalls nicht, dass es... Es kennt sich noch nicht. Es kennt sich nur, es kann nur von seinem Blickwinkel sich zerstückelt sehen. Nämlich zum Beispiel einen Fuß angucken von sich. Ne? Eine Hand, da weiß das Kind, das ist meine Hand. Aber wenn sie sich im Spiegel sieht, hat es noch nicht die geistige Fähigkeit zu sagen... Ah, das bin ich. So sehe ich also aus für andere. Mhm. Und Lacan hat eben das Spiegelstadium definiert als den, ab dem 8. Lebensjahr ungefähr, dass man sich quasi als Mensch wahrnehmen kann. Mhm. Und auch dann, und das ist jetzt meine Weiterführung des Ganzen, ich möchte das hier in die Identität bringen, da formt sich ja eine Identität, wenn man sich anfängt, sich anzugucken. So von hinten oder von allen Seiten aus. Wenn man die Möglichkeit hat, von sich rauszutreten. Weil es geht ja immer um ein bisschen metamäßig sich selber auch anzugucken, wenn man Identität findet. Mhm. Herr Eisenbart, was sagen Sie dazu?
Ich finde vor allem, dass Sie es gut erklärt haben. Und vor allem, ich musste dran denken, wo ich mal dem Rainer, also meinem Enkel, wo ich ihm ein Bild gezeigt habe, von mir, wo er in dem Alter war.
Aha.
Also auch so 5 Monate alt, habe ich ihm das gezeigt, in die Wiege rein, habe ich gesagt, so, ich war auch mal so klein, sagt er, Baby. Hat gedacht, er ist es selber auf dem Bild.
Aha.
1934 hat er gedacht, er ist in der Zeit
gereist.
Er hat gedacht, er wäre ein Zeitreisender mit einem halben Jahr, müssen Sie sich mal vorstellen, hat der schon so eine Fantasie.
Weil Kinder sind halt einfach auch nicht schlau.
Ja, der hatte Fantasie.
Ach so.
Der hat gedacht, er wäre in der Zeit zurück nach vorne gereist.
Das ist ja das Bruderparadoxon auch, ne? Wenn man mit der Lichtgeschwindigkeit fliegt,
eine Großvater,
dann wird man der Bruder ja älter oder so.
Wenn man mit der U-Bahn in die andere Richtung fährt, ist man schneller woanders als der andere. Weil der ist nach Fürth gefahren.
Aber was zum Beispiel. Jetzt mit wir müssen beim Thema. Ich muss sie wieder einfangen, Herr Eisenbahn. Wir sind ja jetzt ganz woanders.
Das ist doch die Geschichte, die Sie erzählt haben, König Heinrich der VIII, wo er die Babys aufgezogen hat, wo er denen die die Ammen gegeben hat, die mussten denen die stillen und sind die alle gestorben, weil er wollte wissen, was die Ursprache ist, ob das Englisch ist. Vielleicht, er hat gedacht, es wäre Englisch.
Was ist passiert?
Naja, Heinrich, das mit dem der Identität der ist ja wohl,
König heißt doch Charles.
Kann man nicht nur was ist mit der los? Muttermilch Elisabeth. Aufsaugen. Nein,
Elisabeth ist nicht mehr, jetzt Charles. Aua, ach! Was hat Prinz Charles gemacht?
Für die haben wir schon gesungen, oder? Ja, haben wir schon, ja. Stimmt.
Was hat Prinz Charles hat Kinder gegessen?
Nee, das erkläre ich Ihnen gleich beim nächsten Text.
Und was hat das mit Identität?
Identität ist, wo man sich ins, wo, wie man sich bettet, so schläft man auch. Schön.
Gute Auflösung der Fußnote.
Gerne. Der nächste Text ist von Susanne Stiegeler. Der Text heißt Gewitter.
Mama hatte große Angst vor Gewitter. Angeblich hatte sie in ihrer Jugend zwei Menschen gekannt, die von einem Kugelblitz getroffen starben oder zumindest durch Verbrennungen entstellt worden waren. Und so war sie ständig auf der Hut. War der Himmel nur auf trügerische Weise blau? Verhießen die Wolken am Horizont nicht ein nahendes Gewitter? Man dürfte keinesfalls und unter absolut überhaupt gar keinen Umständen außerhalb seiner Wohnung sein, sollte ein Gewitter losbrechen. Und selbst dann war man keinesfalls in Sicherheit. Die Fenster mussten unbedingt geschlossen bleiben, die Stecker aus den Steckdosen gezogen. Es kam häufig vor, dass sie bei schönstem Sonnenschein in Befürchtung eines Gewitters aus ihrem Garten nach Hause floh. Oder sie rief mich an, um mich vor der Bedrohung zu warnen.
Susaninha, ich habe gesehen, bei euch gibt es gleich ein Gewitter. Bleibt zu Hause, geht nicht raus.
Sogar der Hund fürchtete sich vor Gewitter.
Das Mädchen hat Angst, Angst, Angst. Sie zittert und versteckt sich unter dem Bett.
Ja, Angst vor Gewitter, Frau Meisendraht, lassen Sie uns darüber mal reden. Wir müssen, bevor
darf
wir das...
Darf ein Wortspiel machen, Herr Eisenbart?
Bevor wir das alles in den
ich
Podcast
Wortspiel,
werfen,
Herr Eisenbart.
Müssen wir die ganzen Autschen von Ihnen raus
editieren. Ja, ich habe ein Wortspiel, Herr Eisenbart, ein lustiges Sprachspiel. Wittgenstein wäre stolz auf mich. Fragen Sie mich nochmal.
Ja, was ist denn?
Fragen Sie mich nochmal die Frage.
Haben Sie Angst vor Gewitter?
Nein, aber ich habe Angst vor Getwitter. Ne? Verstehen Sie?
twitter.com/Meisendraht. Da können Sie dieser Person folgen, wenn Sie darauf
aber ich hab ja Angst
Wert legen.
Ich, nein, also
Sie haben Angst vor Gewitter?
Wo kommt das Gewitter jetzt zur Identität? Das war jetzt...
Weil es um Kindheit geht, Frau Meisendraht.
Ah, Kindheit und Gesellschaft. Kennen Sie das?
Kenne ich.
Von Erik H. Eriksson.
Selbstverständlich, Erika Pluha.
Worum? Also da geht es darum, dass das Kind eben, und da hatten wir ja gerade bei Lacan schon angefangen mit, dass das Kind eine Identität ausbildet und in Stufen quasi. Und dass da unterstreicht sich wieder, dass die Identität, wie Sie ja, Herr Petrus, gesagt haben, Herr Petrus, dass Sie gesagt haben, dass das eine dynamische Sache ist, die Identität.
Das habe ich nicht gesagt. Das legen Sie mir in den Mund. Und es Dynamik. Den Begriff, den haben Sie von mir noch nie gehört. Muss ich schon sagen. Aber generell, ich muss sagen, es ist der Ansatz, den Sie hier zu dem Thema überhaupt wählen, ist für mich eher in der Philosophie vielleicht zu verorten. Ich bin Pragmatiker, Identität.
Was sind Sie denn?
Da gibt es als allererstes, wenn man das Studium anfängt, da gibt es erstmal Listen mit Sachen, die man sein kann.
Okay. Tiere zum Beispiel, haben Sie schon gesagt. Kann man auch mehr sein?
Ja, man kann mehr sein.
Meerschwein?
Das ist Meerschwein. Es gibt schwierige und es gibt einfache.
Was ist schwierig? Was ist das Schwierigste?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Eins der 10 schwierigsten.
Und den Top 10 der schwierigsten
Können Sie die Top 10 mal... Können wir Sie die später mal abfragen?
Die können Sie mich später
also
sehr gerne abfragen.
So schwierig.
Es ist aber auch eine so weiche schwierig. Liste. Es ist, die ändert sich stündlich, minütlich, sekündlich.
Und wo ist die?
Versuchen Sie mal eine Minute zu sein, von Ihrer Identität her zum Beispiel. Allein das.
Heute fühle ich mich wie eine Minute.
Richtig.
Okay.
Sehr schwierige Sache.
Mhm. Zeit. Infantino, ne?
Eine in den Top 10.
Infantilo.
Infantilo.
Ja.
auch
da war's.
Ist,
da
auch,
war's.
Ist auch etwas.
Ja?
Ja.
Infantino hat ja gesagt, heute fühle ich mich schwul.
Ja.
Und dann wurde er in Katar hingerichtet. Heute fühle ich mich wie Sepp Blatter. Hat er auch gesagt.
Heute backe ich, morgen brauche ich.
Übermorgen hole ich der Königin ihr
Gewand.
Zum Beispiel. Probieren Sie das mal. Aber vor allem im Radio ist es nicht zu empfehlen, eine Minute zu sein. Weil nach 20 Sekunden geht hier das Notband an. Hier drin ist die CD.
Ja, wir können das hier mal live demonstrieren, vielleicht.
Können wir mal machen.
Sollen wir kurz eine Minute sein?
Sind wir mal eine Minute.
Dann sehen Sie das auch mal in Natura, Herr Petrus.
Schmitz.
Herr Petrus. Also wir sind jetzt mal eine Minute. Das war Ihre Minute.
Haben Sie gehört, wie die CD gelaufen ist?
Habe ich gehört, sehr schön.
Und was ist jetzt die schwierigste Identität?
Das kann man nicht, da gibt es kein klares Ranking. Das ist, da gibt es auch Studien, die sagen, dass das so nicht geht.
Sagen Sie mal die Top 10 der Studien, die das sagen. Vielleicht könnten
Sie... Da muss ich gleich lachen.
Ja, dann müssen Sie gleich lachen.
Diese Studien, die sind lächerlich, muss man schon sagen dazu. Wissenschaftlich gesehen sind die lächerlich.
Weil sie eher pragmatische richtig, Wissenschaftler sind. Richtig. Sie probieren ja, das eher aus.
Das ist einfach, muss experimental, gibt es Experimentsanordnungen für die Identität?
Da gibt es Experimentsanordnungen, da gibt es sogar Anleitungen für diese, wie man Experimente...
Heute fühle ich mich wie ein Experiment.
Richtig. Ja? Ja, gut, sehr gut.
Sie können bald promovieren. Entschuldigung.
Ja, es ist
promovieren.
Ja. Etwas sprödes Thema. Lacht man auch als Identitätsforscher?
Sicher, wenn man möchte, lacht man.
Außer wenn man in Radiosendungen zu Gast ist?
Dann auch. Dann lacht man, kann man auch lachen. Was ist das hier? Was? Ja, natürlich.
Fühlen Sie sich manchmal wie eine Identität?
Das ist übrigens eine der schwierigsten, wo wir nochmal wieder in die Top 10 zurückkommen, ja? Fragen, ob man Identität
ja?
sein kann.
Ja.
Selbst.
Das ist, nimmt es selbst sehr, sehr selbstbezogen eigentlich.
Das ist sehr selbstbezogen, im doppelten Sinne.
Ja.
Waren Sie schon mal Identität?
Ich war oft Identität.
Waren Sie schon mal
mit... Man kommt da schlecht raus.
Ja. Waren Sie mit einer anderen Identität schon mal ident? Entschuldigung.
Mann, er kann lachen. Er kann lachen, der Herr Petrus.
Hören wir einen Text.
Thema,
was ist das für Tee heute?
Das Thema ist ernsthaft.
Furchtbar. Hier kommt der Text von Vincent Metzger. Endlich können wir ihn spielen. Wir haben so lange ihn auf die lange Bank geschoben. Hier kommt der Text von Vincent Metzger. Viel Spaß.
Freitag, der 27. Mai 2022. Es gibt Kunst, die bewegt Menschen. Sie polarisiert, sie regt zum Nachdenken an, sie bringt Menschen zusammen. Ich hasse diese Kunst. Ich hasse Nachdenken. Ich hasse Zusammenkünfte. Meistens. Oft liebe ich sie auch. Jeder und jede kennt es, aufwachen, schlechte Laune, heute wird kein guter Tag. Oder eben aufwachen, Motivation, gute Laune. Ich kenne beides. Mehrmals am Tag im Wechsel, immer. Es sitzt in meinem Kopf und diktiert mir, wie ich zu leben habe. Es setzt mir unaufhörlich Gedanken in den Kopf. Es entscheidet, ob ich heute 10 oder doch nur 3 Stunden schlafen kann. Es ist dafür verantwortlich, dass mein erster Blick nach dem Aufstehen aus dem Fenster in die Tiefe geht. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, wieso es ist, ich weiß nicht, wo es herkommt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier ist und dort ist und in mir ist. Kunst kann versuchen, unbegreifliche Dinge greifbar zu machen. Die Frage ist, welche Dinge sind unbegreiflich? Wer muss Tag ein, Tag aus mit unbegreiflichen Dingen leben? Du Du kannst lernen zu zeichnen, Musik zu komponieren, Gedichtrhythmen zu perfektionieren, aber du kannst nicht lernen, wie es ist, mit dem S leben zu müssen. Freu dich darüber. Für Menschen, die das S nur allzu gut kennen, ist Kunst keine Muse. Für sie ist Kunst ein stummer Hilferuf. Verstehst du die Intention? Was ist deine Intention? Ich hasse es, hier zu sein. Aber meine größte Angst ist, nicht hier zu sein.
So, Identität. Herr Petrus ist immer noch bei uns, der Identitätsforscher. Der forscht gerade live neben uns. Forscht er, weil wir quasi unsere Sendung schon jetzt, aua, so viel Gehalt hat, dass man das alles aufschreiben muss.
Soll ich die Effekte herausnehmen?
Nein,
weil zu halt.
Schmerz ist ja auch eine Form von Ich sein. Sein ist ja auch Sein und
ja.
Sein und Streit.
Sein und Zeit.
Sein und
Gelegenheit.
Befreit.
Entzweit.
Vermaledeit.
Anmalkanterreit.
Gelöstheit.
Ich freue mich, dass wir jetzt schon nach nicht mal einer Dreiviertelstunde so weit sind, dass wir reimen. Das ist uns auch bisher noch nicht passiert. Aber ich freue mich.
Ja,
ich freue mich, weil wir so herzlich miteinander shakern, Frau Meisendraht. Das passiert uns auch nicht alle Tage.
Ja, ich fühle mich fast schon ein bisschen wie ein Spiegelkind.
Wie sieht das aus? Gab es doch diese Kontroverse mit dem,
ja,
mit dem Kindheitsforscher, der nämlich gesagt hat, Eltern müssen ihren Kindern, ihren Saufratzen, gar nichts geben, weil die haben die schon geboren. Die Kinder sollen selber auf eigenen Beinen stehen. Ach so, da ging es um
Reparationszahlungen der Kinder an
die Eltern. Genau, die Kinder müssen eigentlich Miete zahlen.
Ja, stimmt, es gab, das ist ja schon ein bisschen her, diese Kontroverse, dass eine
Wir haben auch darüber Autorin schon gesprochen.
hat doch gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dass die Eltern oft fordern von den Kindern, dass die Kinder sich um die Eltern kümmern. Die Kinder haben sich ja nicht ausgesucht, da zu sein.
Genau.
Darum ging's. Ja? Und da geht's ja um Familienstrukturen und das ist ja auch Identität.
Genau, wo gehöre ich dazu?
Ja.
Möchte ich so sein wie meine Eltern?
Ja,
oder möchte ich genau das Gegenteil?
Eltern? Und da spielt die Geschlechteridentität hinein.
Ja.
Denn die Geschlechteridentität bildet sich ja aus, also das habe ich zumindest gelesen in einigen Abhandlungen, bildet sich ja aus, wenn man
Wikipedia auf, meinen Sie?
Nein!
Na gut.
In einem Lexikon.
Mhm. Wo steht das bei Ihnen zu Hause?
Ja. Da stand drin, dass es in der Kindheit quasi auch immer darum geht, sich an den Eltern zu orientieren und seine Geschlechteridentität anhand der Eltern quasi fertig zu bauen.
Ja.
Um das jetzt mal auf die große, breite Diskussion zu hieven, können ja Eltern dann auch identitätsstiftend sein für die Kinder, nicht wahr? Man orientiert sich ja quasi daran. Man hat ja sonst niemanden.
Oder die Kinder in irgendwelche Rollen reinquetschen.
Ja, richtig.
In denen sie gar nicht zu Hause sind, mental.
Ja.
Zum Beispiel, dein Name ist Jochen zum Beispiel, deswegen hast du donnerstags Fußball. Oder du musst jetzt diese Latzhose
richtig,
tragen.
Richtig, das kann befreiend und aber auch verengend sein.
Ja.
Die Identität.
Oder du heißt Ute.
Ute.
Und du hast am Dienstag Nähen.
Oder Blumen flechten.
Blumen nähen zum Beispiel bei deiner Tante.
Genau. Und dessen muss man sich schon bewusst sein als Kind, dass die Identität schon so früh...
Oder was wird es denn?
Ja.
Kennen Sie die Frage?
Oder Gender-Reveal-Partys?
Ja,
Gender-Reveal. Wenn man den
Auf Facebook.
Wenn der Wald brennt, ist es ein Mädchen.
Wenn der Rauch blau ist, wird es ein Junge. Oder der eine hat eine Kartoffel in den Auspuff gesteckt und ist dann angefahren, dann ist der Motor explodiert und im Motor war blaue Farbe. Und dann Auto komplett Totalschaden und dann, es ist ein Junge. Und der Junge denkt sich, ich bin noch gar nicht geboren
und
das Auto hätte ich vielleicht mal fahren können.
Genau, und das ist die kulturelle Bedeutung der Gender-Reveal-Partys, dass das Kind nämlich dann auch weiß, an welches Elternteil es hingucken muss, wenn man zum Beispiel...
Und vergleichen und dann mal gucken.
Und dann gucken,
spiegel ich mich in meinem Eltern...
Und jetzt stellen Sie sich vor, da wäre kein blauer Nebel im Auspuff gewesen, dann würde das Kind ja gar nicht wissen, wo es hingucken soll.
Ja, genau.
Sehen Sie? Und deswegen ist das auch
richtig. Das finde ich eine Unverschämtheit.
So.
Wissen Sie das?
Was?
Der Gender Reveal.
Ja, Gender Reveal.
Blaue Farbe. Hat man das für Sie gemacht?
Ja, ich habe, bei mir hat man damals groß auf auf. Mein Vater war ein Verleger.
Ja.
Er hat groß blau verlegt in der Wohnung.
Ah ja.
Und dann,
also gekachelt.
Ja. Und dann wurde ich aber rosa eingefärbt.
Als ja, wie, also weil aber ich, egal ob Männchen so genau oder Weibchen.
Ich habe auf jeden Fall immer
oder geguckt. Oder non-binär. Wir gibt's sind ja alle auch. Rosa.
Ja, 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 gibt's ja auch. Ist ja ein Spektrum.
Ein Spektrum.
Mhm. Dachte ich.
So ein dickes, so ein dicker, so ein aber Schinken oder was? Ist ein Spektrum.
Ich habe das so gelernt auf Wikipedia. Jetzt lassen Sie mich nicht so im Regen stehen, Herr Eisenbart, Frau. Jetzt bin ich schon komplett durcheinander.
Sie, sehen Sie? Sie wissen selber nicht ja, mehr, wo Sie jetzt, hin...
Ja, vielleicht habe ich kein Gender-Reveal-Party bekommen.
Und wie sieht das jetzt aus mit den... Na, gibt's doch jetzt.
Ja.
Kinder oder Jugendlichen Transition. Wie ja. stehen Sie dazu?
Transition?
Ja.
Da ist ja auch, da heißt ja
doch
transident, nicht wahr? Transident. Man geht, man wechselt quasi. Und da sind wir wieder bei der Dynamik, die da
im Transident steht. Heißt, dass man nicht damit übereinstimmt, was für eine Farbe in dem Motor war.
Ja, richtig. Ja, genau.
Vor allem, das wissen Sie ja auch,
ja.
dass das Rot früher für die Jungs war, das Rosa.
Ja.
Und das Blau für die Mädchen.
Es geht ja darum, bei der Identität, die kann man immer nur im Vergleich herausfinden zu etwas anderem. Also allgemein gesprochen, Identität ist ja eine Definition. Also man sucht, oder Herr Petrus, man sucht ja nach einer Definition, wenn man nach einer Identität sucht. Identisch mit XYZ oder was auch immer.
Wenn man auf der Suche nach der...
Auf der Suche nach der verlorenen nach der, Identität.
Der Definition eines Begriffs ist.
Ja, man sucht ja...
Das,
man.
Wie gesagt, bin ich nicht. Aber das können Sie sehr gerne machen.
Nein, also, ich meine, die Identität als solche ist ja eine Definition. Also, man definiert ja mit Identität.
Also, man etwas. Kann in der Echokammer kann man keine Identität entwickeln, sondern man braucht die Gesellschaft.
Man braucht den Blick von außen. Was?
Das ist falsch.
Ja, was?
Es ist viel einfacher, es ist viel banaler. Sie müssen sich das vorstellen wie Fasching.
Okay.
Man ist einfach, man versucht einfach etwas zu sein.
Ja, aber man muss ja erst definieren, was man sein will.
Ja, Bierflasche?
Ja.
Einfach. Das liegt in der Natur der Sache, die man sein möchte, wie man sie definiert.
Was ist denn eine Bierflasche?
Eine Bierflasche, ja, da, okay, gut, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, was eine Bierflasche ist.
Ich dachte, Sie...
Ich beschäftige mich damit, wie kann ich eine Bierflasche sein?
Und wie kann ich eine Bierflasche sein?
Das ist eine gute Frage.
Können Sie es uns erklären?
Herr Eisenbart, haben Sie das überprüft, ob dieser Mann überhaupt kredibil ist?
Ich habe im Internet geguckt, erstbeste. Kennen Sie auf Google, gibt auch andere Suchmaschinen, kennen Sie diesen Button, I'm feeling lucky?
Und ich war doch jetzt auch wieder der Infantilo, der da was gesagt hat. Today I feel lucky.
Today I feel lucky. Today I feel lucky. Today I feel
lucky, lucky, lucky.
I'm so lucky, lucky.
Ja.
I'm a material girl.
Das sind alles Identitätssachen. Madonna, material girl, das sind wir mitten in der Identität drinnen.
Ja, eben. Haben Sie die mal gesehen? Die hat ein neues Gesicht jetzt.
Ach so.
Ich hätte sie nicht erkannt.
Das ist ja eine.
Sieht jetzt aus wie Katy Perry.
Oh. Sind Sie sich sicher?
Ich bin mir sicher.
Okay, aber da sehen Sie ja auch, dass Identität ja überall eine Rolle spielt, weil man ja permanent an sich selber, und es ist ja auch eine Zeit, in der wir leben, oder es ist ja die Postmoderne auch eine Zeit, ups, jetzt habe ich Ihren Fuß umgebrochen, in der man ja auch ständig auf der Suche ist nach dem, was man ist. Oder? Was sind Sie denn Herr Petrus?
Das kommt drauf an. Je nachdem.
Ich kriege aus diesem Mann nichts.
Richtig, ja, ja. Das sind die falschen Fragen. Sie bewegen sich in den Gefilden der Philosophie. Das ist nicht mein... da kenne ich mich nicht aus. Da will ich nicht rein. Auch gar nicht eine der wenigen Identitäten, die ich mir einfach nicht anziehen, zulegen möchte.
Wo kriegt man denn neue, frische Identitäten her? Ist das vielleicht, sind Sie mehr so ein Lifestyle-Berater?
Sagen Sie doch mal eine Sache und ich sage Ihnen, ob es möglich wäre, sich die als Identität zuzulegen. Überhaupt. Irgendeine. Sagen Sie irgendeine. Sagen
okay,
Sie eine
Sache. Okay. Krümelmonster.
Ja, geht. Krümelmonster geht. Kein Problem.
Okay. Rückwärtsgang.
Rückwärts. Oh. Rückwärtsgang. Generell ist schwierig. Geht. Habe ich schon gesehen bei Kollegen auch. Rückwärtsgang. Ist aber nicht ganz so gehört, also vielleicht nicht in die Top Ten.
Ist verpönt. Gibt es auch verpönte Identitäten?
Es gibt verpönte Identitäten.
Okay, was denn zum Beispiel?
Verpönte,
Verschmähte.
Das ist auch bei Kollegen, macht man sich auch leicht unbeliebt, wenn man jetzt dann mit denen rauskommt. Deswegen möchte ich das hier im Radio, Fernsehen,
vielleicht nicht. Von Pönia, Strafe.
Pönia. Phönizieren, kommt es.
Verpoint.
Verphöniziert.
Ist das wirklich so? Stimmt das?
Was stimmt?
Dass die Phönizier etwa auch was diese Sache erfunden haben mit
dem Die Phönizier haben den Phönix erfunden. Das stimmt zumindest. Aber das mit dem
Pönia
stimmt auch.
Die Phönizier haben den ersten Phönix
verbrannt. Ganz und grauenhaft.
Die haben den verbrannt und wieder belebt.
Bilden sie auch aus? Also
inwiefern?
Was wird man, wenn man Identitätsforschung studiert hat?
Also es ist rein akademisch.
Ach so, weil das wäre jetzt ja auch eine interessante Frage. Was wird man als Identitätsforscher eigentlich?
Ja, das ist eine banale Identität, die sich daraus dann aus dem Studium automatisch ergibt. Die nimmt man sich gar nicht vor.
Ach so.
Man studiert es, danach ist man Identitätsforscher.
Würden Sie sagen, dass Identität eine Art Setzkasten ist, den man zusammenbaut? Wie Lego oder Klemmbausteine?
Ja. So wie alles.
Wie alles. Okay, und was ist der größte Turm, den Sie schon gesehen haben von Klemmbaustein?
Ich war im Kindergarten mit meinem Freund Kevin, der war sehr gut in Lego-Spielen und der hat einmal fast
kennen alle... Kennen wir den oder warum nennen Sie den Namen?
Nein, das ist egal, spielt keine Rolle. Ich kann ihn auch wieder zurücknehmen, den Namen.
Ja.
Und der hat aber einen sehr großen Lego-Turm gebaut.
Was ist sehr groß für Sie?
Sehr groß.
Kann man groß, ist groß auch Identität?
Groß ist die ganzen physikalischen und mathematischen Größen und Dimensionen habe ich auch jetzt in dieser Top-10-Liste mal als die Dinge herausgenommen, die wirklich die schwierigsten Identitäten sind. Größe, Länge ist eine sehr schwierige Identität. So wie Zeit und Strom.
Ist die Zahl E, kann ich auch Zahl E sein?
Ja.
Wie viele Nachkommastellen?
Alle.
Es ist ein langweiliges Gespräch, Herr Eisenbart. Wir haben ja auch jetzt gleich ganz, dann können wir endlich singen. Ich habe gehört, wir haben eine Tröte.
Wir könnten das Lied heute auf drei Tröten spielen. Gar kein Rhythmusinstrument. Sie spielen beide mit der Melodika und ich mit der Trompete. Und wer singt dann? Das wäre meine Frage.
Aber. Ja, das geht nicht. Das sind drei Mundidentitäten, die da...
Wir könnten durch die Trompete durchsingen.
Ja, zu dritt.
Also, wenn wir jetzt über Identität reden... Dann gibt es ja die Identität, heißt ident selbst, also da stimmt etwas überein mit mir, nicht wahr? Das ist die Identität. Jetzt gucken Sie nicht so skeptisch.
Ich bin gespannt auf die Frage.
Und es gibt aber auch, es gibt einen Gegenbegriff dazu. Die Alterität, das, was nicht zu mir passt.
Oh.
Man kann also nicht nur sagen, hier, das bin ich, sondern man kann auch hier sagen, und das bin ich nicht.
Es ist noch einfacher.
Noch einfacher.
Das Nicht-Ich ist, was das Ich nicht ist. Hubert Fichte. Wir hören jetzt einen Text von Miriam Gill. Der Text heißt Regenbogen.
Eine gute Schriftart, Gill.
Gill Sans. Wofür steht Sans eigentlich?
Ohne.
Ohne Identität.
Ohne Serifen, glaube ich. In
die langweiligen Schriften, zum Beispiel Arial ist eine Sans, Helvetica ist eine Sans-Schrift, Gill ist eine Sans-Schrift. Das sind die nach nichts ausschauen, die einem nicht wehtun auch.
Also Sanskrit heißt dann ohne Krit.
Mhm, richtig.
Anthropologie, Herr.
Da muss ich kurz drüber nachdenken bei einem schönen Text von Miriam Gill. Und bitte.
Manchmal weckte uns Mama ganz früh am Morgen und sagte, kommt Kinder, aufstehen, zieht euch an. Heute werdet ihr etwas sehen, was sogar die Könige nie sehen. Dann ging sie mit uns in die Natur, auf ein Feld, um den Sonnenaufgang zu beobachten, oder in den Wald, um zu sehen, wie die Natur und alle Tiere des Waldes nach und nach erwachten. Es war immer wunderschön, friedlich und irgendwie zauberhaft. Sie erzählte uns, dass wir das schon gemacht hätten, gemeinsam, als Papa noch lebte, und dass unser Opa João in Portugal mit dieser Tradition begonnen habe. Könige bekämen diese wunderbaren Schönheiten nie zu sehen, weil sie immer viel zu lange schlafen.
Da ist wohl der Fehlerteufel. Ich habe doch ganz genau gehört, dass das nicht Frau Gills Text war.
Fehlerteufel wollte ich. Ja, da hat, ich glaube, die Frau Stiegeler hat sich da reingeschlichen in die Identität und hat ihren eigenen Text gelesen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Hier kommt der Text von Miriam Gill, diesmal aber wirklich. Und wir sehen uns danach wieder zum Singen.
lange Zeit wusste er nie genau, wann er geboren worden war. Seine Papiere hatte er bekommen, als er beinahe schon erwachsen gewesen war. Und in Gambia wurde man früher erwachsen als in den europäischen Ländern. Wenn er sein Passbild auf dem Ausweis im Tageslicht schwenkte, dann schillerte das Hologramm in den schönsten Farben des Regenbogens. Mamudu war 23 Jahre alt und war alleine auf das Boot gestiegen. Seine Mutter hatte ihm noch viel Glück gewünscht und hatte beinahe geweint, aber nur beinahe. Nicht! Er spürte eine Hand auf seinem linken Oberschenkel, hörte aber nicht auf, seine Blase über den Schlauchbootrand hinweg direkt hinein in das offene Meer zu entleeren. Sanfte Wellen mit vom Urin gelblich gefärbten Kronen aus Meeresschaum schwappten auf die am Boden kauernden jungen Männer in verblichenen Baumwoll-T-Shirts in den vielfältigsten Farben und zerschlissenen Shorts. Mamudos Sandalen hatten eine rutschige Sohle. Der abgetretene Gummi rutschte nun nervös auf dem nassen Holzbrett neben dem Treibstoffkanister auf und ab, trommelte an die mit Rissen versehene Bootswand. »Nicht«, äffte er den Kerl nach, der noch immer seine Hand in Mamudos Richtung erhob. »Was willst du von mir?«, dachte er und blickte auf die Salzflecken auf seinem Schwarz. Weiße Ringe, die langsam in der gellenden Sonne zu Pulver vertrocknen. Ein ungenießbares Kokain aus den Tiefen der Meere. Er hatte 4 jüngere Geschwister, davon eine Schwester. Es gab ungefähr 300 Meter von der Flüchtlingseinrichtung einen Spätkauf für Tabakwaren und Kaltgetränke. Spätkauf bedeutete auch Öffnungszeiten bis in den Abend hinein. Vor dem Eingang standen 2 Bänke und ein kaputter Sessel. Die LED-Lichterkette wechselte blinkend die Farben des Regenbogens und das Radio im Hintergrund verströmte poppige Rocksongs, Verkehrsmeldungen und Hits der jeweiligen Festivalsaison. Jedoch war die Musik immer leise. Nachbarn hatten sich 2-mal beim Ordnungsamt beschwert. Die Anwohner hatten sich auch schon beschwert, als entschieden worden war, dass die alte Bürosiedlung hinter dem Schwimmbad zu einer Unterkunft für Personen mit Fluchthintergrund aus allen Herren Ländern werden sollte. Das wussten die Neuankömmlinge meistens nicht, da sie die Schrift auf den Schildern der Demonstranten nicht entziffern konnten. Außerdem hatte der Demonstrationszug seinen großen Auftritt in Regionalzeitung und Lokalradio, bevor die ersten Familien vom Düsseldorfer Hauptbahnhof im Camp nach einem zusätzlichen, besonders für die Kinder beschwerlichen Fußmarsch von der Bushaltestelle angekommen waren. Angekommen. Willkommen. Jedenfalls von der Bürgerinitiative für mehr Vielfalt, in der das Ehepaar Graus sogar einen Deutsch-Konversationskurs mit Kinderbetreuung anbietet. Im kleinen Saal des Braukellers, an jedem dritten Donnerstag im Monat. Die Kleinstadt hatte ihre eigene kleine Bierproduktion. Bei den Veranstaltungen mit den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern gab es nur Apfelsaftschorle und Kräutertee. Mamudu hatte allerdings den Deutschlehrer bereits in der örtlichen Kneipe Bier trinken gesehen. Seine Frau hatte eine Karaffe mit rotem Wein vor sich stehen gehabt. In Düsseldorf hatte er auch Jugendliche mit alkoholischen Getränken am Bahnhof gesehen. Mamudu selbst hatte das erste Mal getrunken, als er längst erwachsen gewesen war, nämlich mit 19 Jahren auf einer großen Feier seines Onkels. Es gab dort ein paar Flaschen Bier und Whisky mit Eiswürfeln und Coca-Cola. Der Whisky brannte die Kehlen der jungen Männer um ihn herab, wie die tiefroten Chilischoten im Garten seiner alten Tante. Die Flüssigkeit glänzte bernsteinfarben in der Flasche mit dem goldenen Etikett. Urin wurde auch dunkler, je länger er im Körper verweilte. Nach 3 Tagen schimmerte die Pisse bernsteinfarben in den Spreitflaschen der Bootsflüchtlinge und schmeckte salzig, aber gerade noch nicht so salzig wie das klare Meerwasser, welches bedrohlich mehrere Zentimeter hoch im Boot stand. Und gerade noch nicht so salzig wie der Schweiß auf den Stirnen der Elendsgestalten auf offener See. Wenn Mamudu die Augen schloss in der brütenden Hitze, dann schimmerte das Wasser neben dem Treibstoffkanister wie ein Regenbogen am Horizont nach der Regenzeit. Regen. Wie süß kann dieser eigentlich schmecken? Sieht man sich umgeben in einem Grab aus Salzwasser, wie es nur der Hälfte der Fische eine Heimat bietet. Er hatte in der Heimat das Schwimmen nie richtig gelernt, da der Ozean als gefährlich und unberechenbar galt. Nur erfahrene Fischer machten sich regelmäßig vor Sonnenaufgang auf, in das schwarze Meer ohne Boden hinauszufahren, und die Kinder jubelten jeden Mittag bei deren Rückkehr mit halb gefüllten, mehrfach geflickten Netzen aus Nylonfaser. Wahrscheinlich konnten die anderen Bootsinsassen genauso wenig schwimmen wie Mamudu, der ohne Gepäck eingestiegen war. Der Durst nach Salzwasser war so groß. Dieser Durst war eine Folter unter dem Sternenhimmel ohne Ränder und Ende. Nur wenige Tropfen Süßwasser sammelten sich jeden frühen Morgen auf der Reling des bunten Bootes. Gerade so viel, um seine salzigen und trockenen Lippen zu benetzen und für einen Moment zu vergessen, dass dies weiße Kristall den Kampf gegen die nach Erfrischung flehenden Adern längst gewonnen hatte. In Deutschland tranken die Kinder. Er hatte sie gesehen. Sie tranken Limonade mit Alkohol, der einem in den Kopf stieg. Einmal war ihm schlecht geworden. Vom Bier. Auf dem Boot war ihm auch schlecht gewesen. Die Leute übergaben sich auf das raue Meer. Der Geschmack von Magensaft begleitete ihn auf dem Weg über das Mittelmeer. Auf dem Weg über dieses unendlich tiefe und weiße Massengrab. Einmal hatte er Weißwein probiert, dessen Säure ihn sofort an diesen Geschmack erinnerte. Der nicht besser wurde, trocknete einem langsam der Mund aus vor Durst. Er ekelte ihn. Rotwein ging besser. Es gab ihn süß in großen Literflaschen neben den Monatsangeboten. Wenn er sich mit Freunden auf einer Parkbank traf, nahm Mamudu eigentlich immer 2 Flaschen Wein oder ein paar Bierdosen mit. Er mochte das Gefühl nach den ersten beiden Dosen oder der ersten halben Flasche Wein, wenn alles ein wenig lustiger wurde. Die Gespräche mit den Bekannten wurden laut und komisch, wenn man ein wenig einen Sitzen hatte und am wichtigsten war, dass man nicht mehr an die Mutter und Geschwister in der Ferne dachte. Schmecken aber tat er ihm nicht, der Alkohol. In eigentlich keiner Form. Der Spätkauf hatte auch bunte Gummischlangen und Brausekugeln, Kaugummis und Lakritzstangen vor den Tabakwaren und den Getränken, und manchmal zögerte Mamudu beim Kauf einer 3. Flasche Wein und war stark versucht, eben solch Süßigkeiten zu kaufen, statt der grünen Glasflasche. Der Alkohol brannte, schmeckte nach Magensäure oder war so süß, dass man ihn in winzigen Schlucken trinken musste, wollte man nicht heimlich würgen. Es kostete Überwindung, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Willenskraft. Es war ein Kampf gegen seine eigenen Geschmacksnerven. Aber diese gewisse Leichtigkeit, welche sich nach den ersten kühlen Schlucken einstellte, überwog schnell an Wichtigkeit und an Dringlichkeit. Auch wenn man fast am Verdursten ist, muss man langsam trinken. In winzigen Schlucken kriecht der giftige Regenbogen in deinen Schlund, wenn du neben dem gekenterten Boot aus bunten Leitplanken schwimmst. Es ist ein stiller Tod. Man wird erst ohnmächtig und entgleitet dann langsam und lautlos in die Tiefen des Meeres. Nur in den Matrosenfilmen aus den 1950er Jahren wird ein solcher Tod majestätisch von kreisenden Möwen begleitet. In Wahrheit sinkt man auf den Grund, ohne dass es jemand mitbekommen würde. Die zivile Seenotrettung berichtet dann über solche Todesfälle, aber den Rest der Welt interessieren die Leichen auf dem Grund des Mittelmeeres nicht. Mamudu war nicht gekentert. Er hatte es geschafft. Manchmal, wenn er spät am Abend heimkam, dann wankte er wie ein Seekranker auf rutschigem Deck. Er war aber noch nie gestürzt. Eines Abends saß er in einer der wenigen tropischen Nächte alleine auf der Parkbank und trank eine Flasche Rotwein. Da schimmerte der Wein in der Abendsonne tiefrot wie Blut. In seiner Heimat alleine war die Sonne so tiefrot am Horizont zu sehen, und zwar in den langen und heißen Sommermonaten. Er trank und trank, und während er trank, schloss er die Augen wie so oft und sah sich in den Armen seiner guten Mutter. Er hatte es geschafft, und er wollte es schaffen. Er hatte kein Geld, für den Alkohol reichte es. Rausch nach Leben, Leben für ein bisschen Rausch. Und als er so da saß und in den Himmel blickte, verspürte er auf einmal einen unbändigen Durst nach Salzwasser. Er fühlte sich auf einmal einsam und verlassen, spürte seine müden Knochen und den verspannten Rücken. Die Müdigkeit hatte sich angesammelt in den letzten Wochen der Schlaflosigkeit. Deutschland war ein kaltes Land. Viele lange Monate war es bitterkalt und dunkel. Auch die Menschen begegneten ihm eher kalt. Er hatte nur wenige Leidensgenossen kennengelernt, mit welchen er die Freizeit verbrachte. Die Freizeit überwiegte. Er hatte ja noch keine Arbeit. Und wenn er durch die Kleinstadt mit dem Fahrrad fuhr, begleiteten ihn neugierige, aber nicht besonders freundliche Blicke. Das nächste Mal wollte er sich eine bunte Brausekugel kaufen und sie langsam im Mund zergehen lassen. Und es fing an zu regnen, und als der Schauer vorüber war, ging Mamudo unter einem Regenbogen, der schimmerte wie ein Ölfilm auf Salzwasser unter der brennenden afrikanischen Sonne. Er war erwachsen und er wollte es schaffen.
Geht er schon los? So, es ist wieder soweit. Es hat ganz geschlagen.
Ah ja.
Wem die Stunde schlägt, Herr Eisenbart? Wem hat denn dieses Jahr, wollte ich schon sagen. Wir hatten diesen Monat die Stunde geschlagen.
Wie hieß er nochmal? Heinz Rudolf Wackermacher. Eimermann. Wie hieß er? Enzenberger.
Ja, richtig. Hans Magnus, der Große.
Hans Markus Enzenberger.
Magnus.
Marco.
Magnus, der Große.
Marco Enzian. Mann.
Und wir singen über für und wegen Hans Magnus Enzens.
Ich habe mir eine neue Tonart aus dem Internet ausgedruckt. Aha. Cider heißt die.
Cider.
Cider, das trinken die immer in England.
Wohl bekommt's.
Städtebewohner weiß, dass die Architektur im Gegensatz zur Poesie eine terroristische Kunst ist. Die Politiker sind arme Teufel. Was ist der Zeithorizont eines Politikers? 2 Jahre bis zur nächsten Wahl. Weiter kann und darf er nicht denken. In gewisser Weise sind die Menschen zu bedauern. Magnus, Magnus, der Große. Du hast gesprochen im Radio vom Spiegelstadion. Du hast uns erklärt, warum wir nicht reisen sollen, warum wir zu Hause bleiben sollen. Du hast uns erklärt, warum. Noch nicht wieder ganz richtig aufgebaut waren, so alt bist du geworden. Markus, Magnus, Hans Christian, morgen Stern wird morgen Hans Christ Magnus, dein Name ist wichtig, deine Identität ist Magnus. Oh yeah! Moin! Der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet. Du hast so schlaue Sprüche gedroppt. Jetzt ist der Mic Drop von Magnus. Lach doch mal wieder, Markus. Zeit ist das Wichtigste aller Luxusgüter. Alle reden von Kommunikation, aber die wenigsten haben sich etwas mitzuteilen, 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 mitzuteilen.
Die Scheiße interessiert sich für Scheiße.
Alle reden über Kommunikation.
Scheiße.
Alle reden über Kommunikation. Alle.
Du hast eine Lernanfixierung. Die Scheiße ist dein bekanntestes Gerät.
Sollen wir noch schnell ein Solo für den Schuhplattler-Solo machen?
Einmal Schuhplattler-Solo von den beiden SolistInnen an der Melodika am Schuhplattler.
Mein Hals. Okay, gut. Ja, danke, Markus, Magnus,
Marco
Berger, für deine Einsichten. Ich esse noch
Ich möchte noch darauf hinweisen.
2/16 eine Mandarine.
Ich wollte noch darauf hinweisen, dass er in den letzten Jahren vor seinem Tod nicht nur durch gute Leserbriefe aufgefallen ist. Das wollte ich.
Ja, er wurde als unsteter Geist politisch.
Ja, und er hat gesagt, dass Frauen hysterische Weiber sind, die arme Professoren.
Ach ja, da war was.
Irgendwie in irgendwie Leid stürzen.
Und da ist ja schon wieder Identität.
Ja.
Die Frauen.
Ja.
Da geht's ja oft drum, um die Frauen.
Die Frauen zum Beispiel, wird meistens von Männern drüber gesprochen, ne?
Ja, manche Frauen reden schon auch über Frauen.
Aber über bestimmte dann?
Vielleicht.
Machen Sie das in Ihrer Freizeit?
Ich rede in meiner Freizeit ausschließlich über mich.
Ja, nicht nur da. Dann hören wir jetzt einen Text von Susanne Stiegler. Wir lassen
der
die
Worte
Magie
sind genug
passieren.
Wir wollen Taten.
Können Sie aufhören zu reden?
Ja, okay.
Danke.
Irgendwann las die Mameli ein folgenreiches Buch mit dem Titel Fit for Life 1. In diesem Buch wurde empfohlen, bis 12 Uhr nichts als Obst zu sich zu nehmen. Das wäre in vielfacher Weise sehr gesund. Da es vor Mangelerscheinungen, Krankheiten, Fettleibigkeit und Antriebslosigkeit schützen würde. Was bedeutete, dass wir einige Wochen tatsächlich nur Obst bekamen bis Mittag. Kurz darauf erschien das Nachfolgerbuch Fit for Life 2, in dem der Autor sonderbarerweise vom Obstgebot abrückte und nun den ausschließlichen Verzehr gekochter Kartoffeln bis zur Mittagszeit empfahl. Auch diese Diät wurde sofort in die Tat umgesetzt. Plötzlich standen Kartoffeln auf unserem Frühstückstisch und Mama sinnierte darüber, dass das gar nicht so schlecht schmecken würde. Ich befürchtete immer das Aufkommen eines dritten Bandes und was dieser dann von uns abverlangen könnte. Glücklicherweise wurde nie einer herausgegeben.
Wir Radiomenschen haben nämlich ein Horror-Vakui.
Sie haben schon wieder gar nicht zugehört.
Doch, natürlich, ich habe Ihnen das gerade erklärt, dass wir diese Box hier stehen haben, im Notfall, die Notfall-CD, weil unsere Identität als Radiostation ist ja, es ist immer was.
Ja.
Das ist quasi der Leitspruch von Radio Z.
Ja.
Und wenn nichts ist, dann muss was sein. Und darum haben wir eine Box hier installiert, auf der Einspielung Not-CD steht.
Ich finde es wahnsinnig schön, dass Sie heute hier sitzen wie so ein kleines Käuzchen mit einem schiefgelegten Köpflein, wo man sich immer denkt, na, was führt Sie jetzt im Schilde? Sie sehen ein bisschen, kennen Sie His Master's Voice? Dieser Hund, der auf der Schallplatte, der den Kopf Polyphon. So schief legt, Polyphon, His Master's Voice, weil aus dem Grammophon die Stimme von seinem Herrchen rauskommt. So sehen sie heute ein bisschen aus. Ein bisschen wie so ein Schlappohr. Und ich kriege direkt Lust, sie hinter dem selbigen
Können
zu kraulen.
Können wir jetzt über Literatur und Identität reden, bitte?
War Goethe eigentlich Identität?
Ja, natürlich.
Haben wir noch Tee?
Nein.
Oh, ich hätte auch gern Tee.
Wir haben keinen Tee.
Wer war nochmal Goethe?
Herr Eisenbart, ich möchte Ihnen über Goethe reden. Sie haben nichts zu danken. Ich wollte über Bildungsroman reden, nämlich
ja.
Mit Ihnen. Da gibt es ja einen von Goethe, nicht wahr?
Ja.
Wie heißt denn der?
Der große Brockhaus.
Wilder Meisters Herrenjahre oder so. Wilder Herzjahre. Ein Buch gemacht für die Identitätssuche.
Nicht ja. Wahr?
Also allgemein Bildungsromane. Nicht wahr? Und da sehen Sie auch, wann kamen die in Mode?
Im Biedermeier.
So, ja, also Jahreszahl?
1753.
Sehen Sie, ich habe vorhin erzählt, dass im 18. Jahrhundert sich die... Herr Petrus, jetzt... Es reicht.
Ich drehe Sie jetzt herunter, ja, also,
Haben Sie denn dafür einen Schlangenölverkäufer bei uns eingeladen? Keinerlei kulturelle Identität.
So, was jetzt?
So, im 18. Jahrhundert habe ich ja gerade erzählt, dass durch die Aufklärung, die ja stattfand,
ja.
Und die neuen Ideen, die in die Gesellschaft hineinkamen, dass dadurch
Von dem auch, Wort Ideen kommt ja auch Identität.
Ja, richtig. Ja, und dass daher die ganze Schlamassel mit der Identität überhaupt losging. Und da sehen Sie, dass Goethe auch schon ganz genau in diese Zeit fällt und auch rangeschrieben hat an die Identität mit seinen Bildungsromanen.
Wissen Sie, dass der Wilhelm Tell früher als Wilhelm Meister auch bekannt geworden ist und dann von Schiller dann letztendlich als Wilhelm Tell verkauft wurde? Und
warum
wurde?
Tell?
Weil wegen...
Vertellen.
Das ist von Meister, ist nur noch das T-E-R am Schluss übrig geblieben. Und das wurde.
Aber er heißt ja nicht Wilhelm Tell.
Das wurde zur besseren Verständlichkeit umgeändert.
Lautverschiebung, könnte man sagen.
Gab einen, der hat immer so Terry zu ihm gesagt, und der irgendwann es wurde Tell.
Okay, raus. Aber Wilhelm Tell ist ja auch ein gutes Beispiel, das geht ja auch um Identität,
danke.
Um Schweizer Identität.
Ja, stimmt.
Und da schwappen wir gleich hinüber in den Bereich
der Bitte, Sache. Bitte sprechen Sie für sich, ich schwappe nirgends hin. Dass das mal klar ist.
Wir gehen hinüber in den Bereich der Märchen und Sagen,
ja.
Die ja auch eine identitätsstiftende Maßnahme sind.
Ja.
Also eine kollektive Erzählung ist ja auch ein Teil, kann ja auch Teil einer Identität sein.
Ja.
Wo kommen wir hin? Wo kommen wir her?
Wo gehen wir her?
Und wo gehen wir zu und auf? Und
wo kommen wir
hin? Wo gehen wir auf und wieder zu?
Wo kommen wir dann hin,
ja.
Wenn wir dahin?
Und da ist Wilhelm Tell gut, da ist aber auch, ich weiß nicht, ich denke auch, dass Lohr am Main zum Beispiel wird viel Schneewittchen heißen, also würden viele Mädchen Schneewittchen heißen.
Das hatten wir ja auch letztens der Text von Fuchs.
Ja.
Dr. Fuchs.
Ja, mit dem
Sabinchenstadt.
Sabinchenstadt. Da wird eine Identität draus gebastelt fast schon.
Also man geht quasi her und sagt so, was für uns so ein kollektiver Sagenschatz ist, das ist ja auch unsere Identität. Und am besten kommt diese Identität auch noch aus dieser Geschichte heraus.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel Pottenstein, bekannt für die Höhle, wo der Höhlenpopel drin lebt und der den Kindern die Beine abreißt, zum Beispiel. Das ist für Pottenstein ist das die Sage. Oder zum Beispiel Nürnberg.
Die Po-Ebene, wenn man zum Beispiel den Reis mit dem Reis.
Was?
Der Reis in der Po-Ebene.
Risotto.
Risotto. Kommt auch, ist auch Identität. Essen kann auch Identität sein.
Essen kann Identität sein oder zum Beispiel.
Trinken. Oder Führerschein kann auch, wenn
stimmt.
Man hier Gasrechnung, da ist ja auch Identität drauf.
Stimmt.
Wenn Sie sich Postident-Verfahren ist auch Identität.
Postident-Verfahren, ja. Stimmt, genau. Oder zum Beispiel Netflix gucken, gibt auch andere, zum Beispiel
Warner Brothers Plus.
Es gibt auch Dailymotion zum Beispiel.
Klipfisch.
Lachschon.de gibt es nicht mehr. Oder zum Beispiel eine Identität kann ja auch eine Identität für jemanden sein. Was?
Failblock.
Was ist das?
Nein, Gag. What the fuck.
Y. Aber es reicht jetzt. Wir haben schon gesagt, es gibt
andere. Alles Online-Identitäten gibt es ja auch
jetzt. Ja, genau, das ist es ja.
Wo man
eine falsche Identität macht.
Ja.
Und dann kann man auf so diesen Seiten, die Sie jetzt gesagt haben, fail.de.
Tür. Zum Beispiel auf Tür mit dem Onion-Browser kann man im Darknet sich eine Identität kaufen.
Soviet Onion. Wo man dann auch in die Wahlen reingeht, in die US-Wahlen und da Einfluss nimmt zum Beispiel. Unter falscher Identität. Und dann heißt es plötzlich, ja, Moment mal, das gibt's doch gar nicht, dass so viele Schweinereien schreiben die dahin. Und dann holen die Mails raus und dann plötzlich ist ein ganz anderer Kandidat und plötzlich ist Trump. Das ist nämlich das mit der Identität. Das
und ist auch
für die Amerikaner ist es wichtig,
ja, dass die Amerikaner,
eine Identität haben.
Die Amerikaner
haben.
Kämpfen ja auch gegen Identitäten. Sie nennen sich zum Beispiel Warner Brothers und dann schreiben sie irgendwelchen Dreck hin.
Haben Sie das mitbekommen
mit den falschen
Identitäten?
Wenn Sie $8 zahlen, dann haben Sie nämlich die richtige Identität.
Kriegen Sie blauen Haken?
Dann kriegen Sie die Identität geschenkt.
Auch wenn sie gar nicht der sind.
Ja, wenn sie Warner Brothers sein wollen, können sie 8 Euro. Das kostet 8 Euro.
Zum Beispiel, sie schreiben, sie sind Elon Musk.
Ja.
Und dann kriegen sie blauen Haken, weil sie $8 bezahlen.
Ja.
Und dann schreiben sie aber, sie sind ja gar nicht.
Ich bin
dann blickt
Bill
niemand
Gates,
mehr durch.
Schreibt man dann.
Wer sind Sie?
Bill Gates habe ich mal gemacht.
Zum Beispiel.
Und habe ich aber als blauen Haken Elon Musk angegeben.
Ja.
Und dann haben sie blöd geguckt da drüben. In ihrem Büro mit ihrem Geld. Weil die essen das ja auch.
twitter.com/Meisendraht. Folgen Sie dieser Person, die allerhand lustige
aber das sind ja die
Tricks.
Falschen,
da und geht's ja, Streiche spielt.
Ja, ich hab. Ja, ich
für
hab,
reiche Männer.
Ich war's.
Ach, wir können einen Text hören zwischendurch.
Ja.
Anne de Plau sitzt bei uns im Studio und wird jetzt ihren eigenen Text lesen.
Sandkörnchen liegen auf ihrem Platz, bevor nackte Füße oder Turnschuhe sie aus der Mitte der anderen reißen. Die einen werden verlassen, die anderen verloren auf dem Festland, irgendwo im Dunklen eines Reisekoffers. In einem Strumpf, in einer Hose, erinnern sie irgendwann unerwartet an einen vergangenen Tag am Meer.
Wir hatten ja kurz schon über Märchen, klang ja an.
Ja.
Sie sind ja auch ein Märchenspezialist.
Stimmt.
Wenn ich über Identität und Märchen nachdenke.
Machen Sie langsam.
Identität und ja. Märchen, dann muss ich an Hans Christian Andersen denken.
Ja.
Weil in den Märchen geht es oft um Identitätsfindung.
Nicht ja.
Wahr? Wenn Sie zum Beispiel denken, das hässliche Entlein als Beispiel.
Meint sie Ariel, die Meerjungfrau? Und sie wird am Schluss zu einem schönen Schwan, weil sie hat sich verliebt in einen Schwan.
Ja.
Die denkt sich dann...
Also es geht oft um die Suche nach dem Ich. Es
ja.
geht oft um die Suche nach dem, wie verorte ich mich in der Gesellschaft.
Ja.
Und das ist ja auch Identität, nicht wahr? Also wie stehe ich, wo stehe ich und warum?
Ja.
Und kann ich das vielleicht auch, kann ich da vielleicht Einfluss, kann ich selbstbestimmt sein?
Darum ja, geht's eben. Ja auch.
Darum geht's ja auch.
Ja, na klar.
Oder darf ich so sein, wie ich bin eigentlich? Das ist ja alles, das sind ja Identitätsfragen.
Ja.
Denken Sie an die großen Geschichten, an die großen Sagen. Wo ist denn in der Bibel die Identität?
Ja, ich habe das ja studiert.
Ja. Finden Sie mal im Christ, wo ist die, wo in der Bibel liest man denn davon?
Ja, das ist ja ganz einfach.
Ja. Eisenbahn, das ist eine schwache Leistung.
Ah, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Das ist nämlich die Identität. Das ist nämlich, die Identität kommt nämlich aus Christus.
Aha.
Deswegen.
Finden Sie, okay.
Weil die erkennen, man weil soll sich gegenseitig erkennen unter dem Zeichen so. Von Christus. Oder die Menschen, die erkennen sich auch als Menschen, als sie dann, oder erkennen, dass sie,
ja.
dass sie von Gott quasi gemocht sind, wo dann endlich der gemacht. Regenbogen gemocht, ja, gemacht, meine ich auch. Wo der Regenbogen dann da ist.
Dann kommt, ja, ja.
Der, ach so. Der Bund zwischen Gott und dem Menschen.
One
und dann
love.
Sagen die Menschen, okay, one love, genau. Aber in so ganz anderen Farben, als eigentlich Regenbogen ist.
Ist da nicht auch im ersten Buch?
Ja,
Genesis. Ist da nicht auch drin, dass.
Nur auf dem ersten Album von Genesis ist es drauf, wo Adam und Eva sich erkennen.
Richtig, und die erkennen, was erkennen sie denn? Da steckt doch
die erkennen
das Baum
sich,
der Erkenntnis, damit geht es ja schon mal
genau, los. Genau, Baum der Erkenntnis,
ja.
Wo, wenn man von dem isst, dann erkennt man auch...
Was erkennt man denn genau? Jetzt da ist doch
dass der Pudelkern. Obst gesund ist zum Beispiel.
Ach, Eis. Man erkennt doch was. Man erkennt doch seine Identität, nicht wahr? Man erkennt doch, wo
ja,
man
genau.
in der Welt steht und welche was man ist erst.
Ja, genau.
Weil das Nichterkennen ja der Paradieszustand ist. Und da denken Sie mal drüber nach, ob das nicht vielleicht im 18.
Da denke ich eh dauernd drüber nach.
Ach so. Naja, schön. Wollen wir noch einen Text hören?
Geht Ihnen der Gesprächsstoff aus?
Ich kann noch reden, so viel Sie wollen, aber niemand hier in diesem Raum scheint es zu würdigen, was ich hier alles rausrecherchiert habe.
Richtig. Könnten Sie eine Liste machen von sehr schwierigen Identitäten?
Die habe ich vorhin schon angefangen, Kurs. Das waren, die ist relativ unspannend, die Liste. Die fängt an, tatsächlich nur an mit den physikalischen Größen.
Aber Sie können ja mal die ersten fünf zum Beispiel, also zehn bis sechs mal vorlesen und dann... können wir so auflösen, so langsam im nächsten Block dann.
Zeit, was? Strom, Länge. Das kann ich nicht lesen, viertens. Fünftens ist Sein. Sechstens ist Gelegenheit. Und viertens, wie gesagt, konnte ich nicht lesen. Siebtens ist...
Aber Sie haben jetzt von vorne gelesen.
Von vorne
gelesen.
Und was sind die...
Soll ich rückwärts nochmal?
Ja, aber von zehn jetzt.
Gelegenheit, Sein, Schmerz, Länge, Strom, Zeit. Hm. Aber out of context ist das mir schon klar, dass das jetzt auch nicht, man versteht das vielleicht nicht.
Warum und worauf begründen Sie jetzt ihre Ranking? Da muss ja irgendein Faktor drin sein. Ja,
Schwierigkeit ist auch eine Sache, die ist...
Wie Hosenknöpfe oder was?
Wie Hosenknöpfe. Schwierig wie Hosenknöpfe. Zu knöpfen?
Nein, ach, Sie haben das...
Ja, sagen Sie ruhig.
Ja, Hosen... Welche Einheit haben Sie denn da für Ihre Schwierigkeit?
Das ist die Frage. Schwierigkeit hat keine Einheit.
Ja, wie kann man es denn dann ranken?
Das habe ich mir gerade ausgedacht.
1 okay. bis 70 zum Beispiel.
Ja, nein, gibt's ja nicht.
Ja, doch, Skala. Es gibt eine Skala.
Wie heißt die Skala? 1
bis 70. Schwierigkeitsskala von Identitäten.
Das ist doch präzise. Sie haben ja gemeint, Sie sind ein Pragmatiker und das schwingt ja hier auch in jeder Phase Ihres Körpers, wenn man Sie so anguckt, mit.
Richtig.
Pragmatismus kann auch eine Ideologie sein.
Meinst du Identität?
Anderes Thema.
Ja, was?
Ideologie ist nicht das Thema.
Nein, heute. Das nicht. Aber es fängt mit den gleichen Buchstaben an. Stimmt. Da sind Sie mal Gedanken drüber.
Sind mit den ersten drei Buchstaben, ja.
Pure Ideology.
Pure.
Precisely.
Ja, wir hören einen Text von Anne D. Plau. Noch ein Gedicht.
Unter der Brücke lag jüngst er in schwarzer Nacht. Gröhlte Noten, kreischte... Schuf lange Pausen, die den Fluss verstörten. In Gedanken arrhythmisch verschwommen die Lichter der Stadt und alle, die alles zu haben schienen. Er setzte sich auf, trank und ertrank seine Seele. Die schrie und schlug um sich, die eine, während der Bus über der Brücke hielt, die Türen öffnete. Sie wieder schloss und entschwand mit seinen Träumen. Unter der Brücke lag jüngst er noch im aufgehenden Morgen.
Herr Petrus, Sie kennen sich jetzt ja aus mit dem ganzen Kladderadatsch, mit Identität. Wie schaut denn das aus, wenn jetzt so zum Beispiel so Schweine, so richtig jetzt so Dreckschweine, so Blutfedern, so dreckige Aale, so richtige eklige Schweine, so Gnome wie, also ich sag jetzt nicht, dass Ulf Poschert so einer ist, aber zum Beispiel so Leute, die in der Welt schreiben, zum Beispiel wenn die dann schreiben, Identitätspolitik ist die neue Geißel der linken Siff-grüne Linksdrecksversiffte, also die bedienen sich ja einer Sprache, die ja ihresgleichen sucht, führen die gleichen Waffen ins Feld wie ihre vermeintlichen GegnerInnen oder handelt es sich dabei um eine letztendlich größere identitätspolitische Gegenaktion, die letztendlich dazu führt, dass der Graben sich auftut zwischen linksgerichteten Blättern, die zum Beispiel, wo man mittlerweile auch ja schon sagen muss, linke Politik, die muss ja letztendlich, also wenn man sich anschaut, zum Beispiel Wagenknecht, die auch am anderen Spektrum, die letztendlich in der Querfront sucht, neue vielleicht Schäflein zu finden, die möglicherweise letztendlich in Ablehnung von dieser Politik, die bisher da ist, sich begründet und die dann eventuell auf die linke Seite rüberkommen, weil ihnen zum Beispiel langweilig ist. Oder sagen wir mal, hängt das zusammen mit einer tief schürfenden Verunsicherung, letztendlich Graben kämpfen oder auch letztendlich einer Entwurzelung in der Linken, die sich zurückführt letztendlich auf die 70er Jahre und letztendlich Häuserkampf, Frankfurter Schule und letztendlich Horkheimer und so weiter und so fort. Genau.
Da werden wir uns schnell einig. Da habe ich nicht, dem habe ich gar nicht viel hinzuzufügen.
Ja, aber es war eine Frage.
Ja oder nein?
Ja.
Okay.
Freut mich. Nee, Frau Meisendrath, da müssen Sie gar nicht so betröppelt reingucken. Ich finde das, also dieser Poschardt zum Beispiel, der ist ja wirklich, der kommt ja aus Nürnberg.
Auch? Die alle in Nürnberg?
Alle. Enzensberger, Poschardt.
Kübelböck.
Mali.
Ja. Dürer.
Ja, der nicht. Dürer, ja.
Söder.
Söder, genau.
Alle kommen aus Nürnberg.
Alle auf der Welt kommen aus Nürnberg. Wie schaut das aus?
Nürnberg? Sie haben das schon wieder geframed.
Ah ja, genau.
Sie haben das geframed.
Und was nochmal, framen?
Framen ist, wenn sie sagen, was ist. Stadt. Wenn sie sagen, was sie meinen. Wenn sie die Worte hindrücken.
Hansestadt framen, meinen Sie, ne? Ja. Wollen wir noch einen Text hören?
Ich wollte eingehen.
Ja, bitte, bitte, gerne.
Ich wollte sagen, dass Identitätspolitik ein Begriff ist, der nicht auf ein politisches Lager funktioniert. Weil, kennen Sie die Identitären zum Beispiel?
Identitäre.
Ja, kennen Sie die?
Sind es die aus Österreich?
Ja.
Mit diesem Drecks?
Ja.
Mit der Schmalzlocke?
Ja.
Ne, den Namen will ich gar nicht sagen.
Ja, aber sehen Sie das
Semmeln.
Auch? Semmeln. Die machen auch...
Martin Semmelrocke.
Die fordern Dinge aufgrund von Identitäten.
Ja.
Die sie definieren
quasi. Aber was ist für die Identität? Ich bin in Südtirol geboren, ja. Deswegen dem Land Tirol die Treue.
Genau. Das ist genauso Identitätspolitik.
Und Heimat.
Dieser Begriff ist können Sie anwenden auf fast jede politische Strömung in irgendeiner Form, weil es oft in der Politik darum geht, sich mit Identitäten auseinanderzusetzen.
Und warum? Weil die Menschen Individualismus sehr wichtig finden.
Ja,
und deswegen, wer bin ich eigentlich, was will ich,
ja, richtig,
wo wünsche ich mir, dass unser Land steht.
Also Identitätspolitik kann alles Mögliche sein. Es kommt natürlich aus dem amerikanischen Kontext, wird da gerne, sagen wir mal, liberale Politik mit das in den Kontext gesetzt.
Beispiel?
Zum Beispiel aktueller Feminismus oder wenn man sagt...
Ja, Queerfeminismus.
Queerfeminismus.
Wenn man nicht sagt, weil die Feministinnen, die sagen ja wiederum, zum Beispiel wie Tolkien, die Harry Potter geschrieben hat, Sie wissen schon, J.K. Tolkien, die sagt ja zum Beispiel, Frau ist man nur, wenn man so geboren ist.
Ja, das ist auch, also Sie sehen, Sie können aus jedem politischen Lager, können Sie Identitäten finden, die Politik, nicht wahr?
Ja, genau. Oder zum Beispiel, wo die dann sagen, wir wollen jetzt nicht, dass es übersetzt wird.
Education.
Wir wollen nicht, dass es übersetzt wird, wenn der Übersetzer, die Übersetzerin die andere Hautfarbe hat, zum Beispiel. Ist ja auch Identitätspolitik. Ja,
also wenn man Identitätspolitik als Schimpfwort benutzen möchte, dann muss man sich schon klar sein, dass es eigentlich überall drin steckt.
Ja.
Also dann in einer Form des Nichts gipfelt.
Ja.
In einer Nicht-Aussage gipfelt am Ende. Ich wollte ganz kurz noch, um das zum Abschluss zu bringen, das stand auf Wikipedia, muss ich jetzt zugeben, aber das fand ich gut.
Ja.
Identitätspolitik wird sowohl von dominanten Gruppen zur Entfaltung als auch von dominierten Gruppen zur Änderung des Status quo benutzt. Also das ist dieser Dualismus, den wir gerade hier angesprochen haben. Also man kann sowohl als die dominante Gruppe Identitätspolitik betreiben, wenn man sagt, wir sind dominant, oder auch die dominierte Gruppe kann das benutzen, um zu sagen, wir brauchen mehr Platz hier. Bitte.
Wollen wir noch einen Text
hören? Ja, gerne.
Finde ich gut, dass Sie auf den Punkt noch gekommen sind.
Ja.
Letztendlich sollen die sich alle mal, sollen mal in sich gehen.
Ja, dann haben wir dieses Thema doch auch schon mit rein in die Sendung.
Ja, perfekt.
Ja.
Dann hören wir jetzt noch einen Text von Blumenlehre, ein bisschen schwieriger Text. Und dann hören wir uns noch mal kurz und dann noch einen letzten Text von Susanne Stiegeler.
Patchwork und Merch. Von wie vielen Personen nahmst du Schablonen, um dich peu à peu mit ihnen auszumalen? Gab es da nicht immer auch Kräftemessen, dominant versus rezessiv oder was? Beziehungsweise, anderer Ansatz, weg von den Ideen der Anthropozäne, Plural, weil wir alle divergierend fantasieren. Rein aus dir raus wolltest du formen, nur leider hatte dir irgendwas die Idee vorweggenommen. Das heißt, deine Welt, nämlich ein bunt zwitscherndes Chaos mit ultra erschöpfender Reibung versehen, zudem mit virulenten Metaphern zwischen Sym und Antipathien. So träumst du zwar bisweilen von neutralen Idealen, deine Realität aber, chronisch zerrissen, bleibe auf ewig ein Hin und ein Her.
Das waren schon wieder 2 Stunden Eisenbad-Meißendraht. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Petrus. Professor Petrus.
Sehr gerne.
Identitätsforscher
von der Uni Wisch.
Genau, und hier kommt ein letzter Text von der Frau Stiegeler. Und es geht um eine dumme Eichhörnchenmama. Viel Spaß bei diesem letzten Text. Tschüss.
Mama hatte viele Jahre lang einen Schrebergarten, den sie sehr liebte. Er war ihr Paradies. Sie verbrachte so viel Zeit wie möglich dort. Er war vielen der anderen kleinbürgerlichen, pingelig veranlagten Schrebergärtnern ein Dorn im Auge, da Mama die Bepflanzungen nicht ordentlich in Reih und Glied vornahm, sondern Blumen, Kräuter und Gemüse, zwar sorgsam gehegt und gepflegt, aber dennoch recht frei und wild durcheinander und miteinander wachsen ließ. Einige der besonders vorschriftsstrengen Gartennachbarn beschwerten sich darüber und machten Mama bisweilen das Leben zur Hölle, sodass sie sich irgendwann sogar Hilfe von einem befreundeten Anwalt, Herr Dorn, nehmen musste. Von da an war Ruhe. Viele waren aber auch beeindruckt und begeistert von dem wild wuchernden, verwunschenen Fleckchen Erde, das sich Mama im Laufe der Jahre herangezogen hatte. Im vorderen Bereich gab es einen roten Ahorn, den sie besonders mochte. Daneben einen kleinen, umwachsenen Teich. Ein großer, wunderschöner, knorriger Haselbaum. Akeleien, wilden Wein, ein Quittenbaum, Beerenbüsche, Oregano, Salbei, ein Feigenbaum, Kohl, Löwenzahn, Minze, Petersilie, Rosen, Bohnen, Narzissen, Tulpen und noch viel mehr. Nicht zu vergessen ihr ganzer Stolz, die Kürbisse. Direkt außerhalb, neben dem Garten, floss der Lochbach. Das Gartenhäuschen war blau und Mamili hatte große gelbe Bienen auf seine Fassade gemalt. Vorne am Häuschen hing ein Vogelkasten, in dem jedes Jahr mehrmals Stare brüteten, hin und her flatterten, piepsten, riefen und einen riesigen Aufruhr um ihre Brut veranstalteten. Wenn Mama im Sperrmüll oder Flohmarkt weggeworfene Plastik- oder Porzellantiere fand oder wenn zu Hause ein Kreuz oder eine Marienstatue kaputt ging, dann brachte sie sie in ihren Garten und stellte sie dort auf, in die Wiese, zwischen eine Astgabel oder in ein Blumenbeet. Die Figuren verblieben dort bei Wind und Wetter während aller Jahreszeiten, verwitterten, verwuchsen mit den Pflanzen, gingen teilweise weiter kaputt und verliehen dem Garten einen märchenhaften, etwas morbiden, eigenartigen Charakter. Es gab ein Reh ohne Beine, zwei Schwäne mit abgebrochenen Schnäbeln, ausgebleichte Portugal- und Deutschlandfahnen, Marienstatuen mit abgefallenem Heiligenschein, violett bemalte Schaufensterpuppen mit ausgehöhlten Köpfen, Hasen ohne Ohren, Hähne, Bären, Vögel. Diese Armee der ausrangierten Plastikwesen bevölkerte den Garten, genau wie Salamander, Schnecken, Käfer, Amseln und Eichhörnchen. Und Mama fuhr auf ihrem Dreirad meistens schon in aller Frühe hin, wenn noch keiner der anderen Schrebergärtner dort war, betrachtete sich jedes Gewächs, zupfte hier und da Unkraut, sammelte Schnecken und erntete und pflegte alles mit Hingabe. Im Sommer und Herbst ernährte sie sich fast ausschließlich von den Erträgen des Gartens. Wenn sie ihre tägliche Inspektionsrunde erledigt hatte, setzte sie sich in einen Stuhl vor ihr Häuschen, las, betete und war einfach nur glücklich. Am meisten Freude bereitete es ihr, die zahlreichen Tiere zu beobachten. Eines Tages rief sie mich an und berichtete von einem Abenteuer mit einer Einschörnchen-Mama und ihrem Baby. Sie war wohl wieder auf ihrem Stuhl gesessen, als sie ein Eichhörnchen beobachtete, das versuchte, mit seinem Jungen im Maul über den Lochbach zu springen. Das Junge fiel herunter und konnte sich gerade noch am Rand des Baches festkrallen, schaffte es aber nicht mehr hinauf. Die Mutter rannte aufgeregt hin und her und konnte scheinbar ebenfalls nichts machen. Ohne Hilfe würde das winzige Geschöpf wohl bald kraftlos ins Wasser fallen und jämmerlich ertrinken. Sofort sprang Mama auf und raste zum Ort des Geschehens, wild entschlossen, das arme, dem Ertrinken geweihte Eichhörnchenbaby zu retten. Das Ufer des Lochbachs ist recht hoch, steil und eingewachsen. Sie zog das Tier unter großen Mühen heraus und legte es ins Gras. Daraufhin muss es die Eichhörnchenmutter wieder ins Maul genommen haben, um abermals über das Wasser zu springen, wobei sie das Kleine nochmal verlor. So viel Leichtsinn konnte Mamili beinahe nicht ertragen.
Diese Eichhörnchenmama, sie war dumm, dumm, dumm.
Sie rettete natürlich das kleine Eichhörnchen trotz dieser himmelschreienden Blödheit ein zweites Mal aus dem Wasser und brachte es dann aber vom Ufer in ihren Garten. Dort legte sie es in ein altes, verlassenes Vogelnest, das sie mit Taschentüchern polsterte.
Damit die Mutter sieht. So geht man mit einem Baby um.
Die Eichhörnchenmutter nahm diese Lehre wohl an. Sie holte ihr Kleines aus dem Nest und versuchte den gefährlichen Sprung nicht noch einmal, sondern verschwand mit ihm im Wald. Vorher aber, so erzählte Mamili gerührt, muss sie vor ihren Stuhl gehüpft sein und sie direkt angeschaut haben, so als wolle sie sagen, »Entschuldigung, dass ich so dumm war. Danke für deine Hilfe.«